Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Mai. Wir sind leider etwas spät dran, aber dafür haben wir für euch wieder eine unterhaltsame Stunde zusammengestellt. In den kommenden 60 Minuten erwarten euch folgende Beiträge. Aktuelle Arbeitskämpfe in Berlin und darüber hinaus. Anschließend gibt es Infos zum Ausnahmezustand in Frankreich und seinen Folgen. Weiterhin bieten wir euch Hintergründe zu aktuellen Umweltkämpfen in Chile und natürlich die besten Schlagzeilen des letzten Monats mit unserem Newsflash. Fehlen kann ebenfalls nicht, wo herrscht Anarchie, denn wie immer ist die Anarchie auf dem Vormarsch und wir haben dokumentiert, wo und wie. Dann berichten wir über ein gelungenes Dating-Experiment aus Bochum. Und zum Ende unser Link-Tipp, der euch eine digitale Werkzeugkiste zum Medien selber machen bietet. Viel Spaß! Wir beginnen in Berlin mit einem Beitrag über eine Demo der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU, die wir für euch dokumentiert haben. Die Freie ArbeiterInnen-Union Berlin rief am 4. Juni zu einer Demo im Zentrum Berlins auf. Anlass war unter anderem eine laufende, einstweilige Verfügung, die es der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft zunächst verbietet, öffentlich wirksam auf die Verweigerung von Lohnzahlungen durch die Devi Gastro GmbH hinzuweisen, welche das Restaurant Barist am Hackischen Markt betreibt. So hieß es beim eröffnenden Redebeitrag an jenem Ort.
Für den Zeitraum der letzten zwei Monate hat die FAU Berlin eine einstweilige Verfügung von einem Restaurant hier am Hackischen Markt erhalten. Dieses Restaurant hat in der Vergangenheit auch Strafanzeige gegen eines unserer Mitglieder eingereicht, das ebenfalls in den Fall verwickelt ist. Unserem Genosse wird Nötigung vorgeworfen. Das war die Folge auf den gewerkschaftlichen Kampf der FAU Berlin zur Unterstützung eines Mitgliedes, dem noch Löhne und Urlaubszahlungen in der Höhe von über 1000 Euro zustehen. Unsere Hauptbotschaft ist hier, dass Arbeit nicht umsonst ist. Arbeiterinnen haben ein grundlegendes Recht, für die gearbeiteten Stunden bezahlt zu werden und wir werden dieses Recht um jeden Preis verteidigen. Diese einstweilige Verfügung bedeutet, dass wir gezwungen sind, nicht mehr gegen dieses Restaurant zu protestieren und andere gewerkschaftliche Aktionen zu nutzen. Falls wir das ignorieren, kann die FAU zu einer Strafzahlung von über 250.000 Euro verdammt werden. Die FAU ist der Meinung, dass diese Begründung komplett falsch und absurd ist. Die Art und Weise, wie das deutsche Arbeitsrecht einstweilige Verfügungen ermöglicht, erlaubt Unternehmen faktisch, Gewerkschaften zum Schweigen zu bringen, weil die Version der Unternehmen als gegeben hingenommen wird, bis eine Berufung stattgegeben und den Beschuldigten eine Anfechtung der Behauptung ermöglicht wird. Das bedeutet, dass, auch wenn die Behauptungen in der einstweiligen Verfügung absolut ungerechtfertigt sind, wir uns zunächst an deren Einschränkungen halten müssen, bis wir zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht in Berufung gehen können.
Bis dahin bleiben direkte Aktionsformen illegalisiert. Mit Blick auf diese Mundtotmachung erhielt die FAU verschiedene Solidaritätsbekundungen anderer radikaler Gewerkschaften, wie der CNT aus Spanien und der CNT France. Die Demo wurde daher auch genutzt, um auf eine Tendenz hinzuweisen, die sich nicht auf die BRD beschränkt, sondern besonders in Frankreich deutlicher in Erscheinung tritt. Zunehmende Repression im Arbeitskampf. So hieß es in einem Solidaritätsschreiben von der CNT France, das verlesen wurde.
Sicher, wir wissen, dass wir vom Kapitalismus gar nichts zu erwarten haben. Noch von denen, die von der Arbeit anderer leben und genauso wenig von jenen, die diese schützen. Dennoch entpuppt sich der Angriff gegen die Rechte der Arbeiter und ihrer Organisationen als immer gewalttätiger. Um die Prekarisierung voranzutreiben und die Arbeiter auszubeuten, müssen auch und vor allem kämpferische Organisationen zerstört und jede Aktion kriminalisiert werden, die nicht in die Systemgewerkschaften eingebettet ist, beziehungsweise in den Rahmen der Gesetze, die von Regierungen und Parlamenten im Dienste des Kapitals geschrieben wurden. Dass die FAU, die Freie Arbeiterunion Berlin, eine solche Repression erfährt, nur weil sie Arbeiter unterstützt, die nichts weiter als das Minimum einfordern, das ihnen zusteht, spricht Bände über die Angst der Herrschenden. In Frankreich sind die Konsequenzen derselben Einschüchterungspolitik brutale Repression, schwerste Polizeigewalt, Angriffe gegen Gewerkschaftslokale und ihre Fahrzeuge auf Demonstrationen, Festnahmen, Verurteilungen von Gewerkschaftern und Aktivisten unter falschen, teils abenteuerlichen Anschuldigungen wie versuchter Mord, weil ein Polizist zum Fallen gebracht wurde. Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung, wie wir sie vertreten, besteht aus Kämpfen und aus der Solidarität. Manchmal wird das aufgrund dauernder Wiederholung in Wort und Schrift etwas abstrakt und phrasenhaft. Und doch sind Kampf und Solidarität die einzige Antwort auf den Versuch der Bosse, uns zu erdrücken und zu zertreten. Sei es, dass sie hier sich weigern, die sie lächerliche Summe an einen Restaurantbeschäftigten auszuzahlen, sei es, dass sie dort ein Gesetz mit äußerster Gewalt durchsetzen, das die Zerstörung des bestehenden Arbeitsrechts zum Ziel hat und von der Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen abgelehnt wird.
Bei diesem Gesetz handelt es sich um das Loi Travail, eine Arbeitsmarktreform des französischen Staates, das grob zusammengefasst für die Mehrheit der Lohnabhängigen im französischen Staat einerseits weniger Lohn für mehr Arbeitszeit bedeuten wird, sowie etablierte ArbeitnehmerInnenrechte wie den Kündigungsschutz angreift. Damit folgt die französische Politik dem neoliberalen Weg, was wiederum in Verbindung mit dem fortbestehenden Ausnahmezustand andauernde Aufstände und militante Arbeitskämpfe nach sich zog. Daher wurde auf die Situation und den Widerstand in Frankreich innerhalb der Demo Bezug genommen.
Hunderttausende antworten Woche für Woche mit wilden Demos, Streiks, Platzbesetzungen und Blockaden von Schul- und Werkstoren. Das sind echte Unruhen. Unruhig sind die Arbeiterinnen, Studentinnen und SchülerInnen. Unruhig sind aber auch diejenigen, die nicht auf die Straße gehen. Drei Viertel der Bevölkerung lehnen diese sogenannte Reform ab. Diese Unruhen sind nicht nur eine Reaktion auf die französische Variante der Hartz-IV-Gesetze. Sie sind auch eine wütende Reaktion auf eine erzwungene Zeit der Ruhe. Sie sind auch eine Reaktion auf massive staatliche Repressionen unter dem Vorwand der Terrorabwehr. Solche Halluzinationen über die nationale Sicherheit, die für Einschränkungen unserer Freiheit sorgen sollen, kennen wir nur zu gut. Die Gefahrengebiete, die Festung Europa, die rassistische Polizeigewalt, die Jobcenter-Maßnahmen. Wir wollen das alles nicht. Gefahrengebiete abschaffen, Grenzen abschaffen, Polizeigewalt abschaffen, Jobcenter abschaffen, Loi Travail abschaffen.
Wenig später kam es zu einem spontanen Redebeitrag von einer von Abschiebung bedrohten Roma-Familie, die das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas nahe dem Brandenburger Tor besetzt hatten. Da viele der Länder, aus denen Sinti und Roma fliehen, vom deutschen Staat zu sicheren Herkunftsländern deklariert wurden, werden viele von ihnen im Schnellverfahren abgeschoben. Dort drohen ihnen wie anderen Geflüchteten Armut und aufgrund von Antizyganismus Lebensgefahr. Die Besetzung des Denkmals wurde im Mai durch die Polizei geräumt. Im Redebeitrag machte die betroffene Person deutlich, wie sich der institutionell vermittelte Antizyganismus in der BRD auswirkt.
Wir bitten die Politik, die sollen stoppen die Abschiebung. Die Menschen sind alle gleich, die sollen uns respektieren. Die sollen uns auch ein Recht geben wie Roma. Was bedeutet ein Rom? Ein Rom bedeutet nie irgendwo etwas. Die Roma haben keine Länder. Die Roma haben überhaupt kein Recht. Wo sollen die Roma seine Recht verlangen? Die respektieren uns wie Menschen, erste Klassen, zweite Klasse, dritte Klassen Menschen. Was sind wir? Sind wir Gemüse? Menschen respektieren sie nicht in Klasse, nur Gemüse. Und wir sind keine Gemüse. Wir sind Menschen auch von Blut und Fleisch.
Über den Kampf für die Rechte der unbezahlten Bauarbeiter rund um das Mall of Shame berichteten wir als A-Radio Berlin im Dezember 2014. Bis heute wurden die Gehälter nicht gezahlt. Daher war das Mall of Shame die letzte Station der Demo. Wem das nicht sagt oder wer sich nicht erinnert, eine kleine Rückschau. Beim Bau des Einkaufszentrums wurden zahlreiche Menschen aus Rumänien beschäftigt, denen Niedrigstlöhne versprochen, aber nicht ausgezahlt wurden. Ein weiteres, durchaus typisches Szenario im globalen Norden.
Was danach passierte, war hingegen ganz untypisch. Die Kollegen wehrten sich, malten zunächst ohne jegliche Unterstützung von außen ein Transparent, auf dem sie die Auszahlung ihres Lohnes forderten und stellten sich vor den Eingang der Mall of Berlin. Danach informierten sie sich beim DGB-Projekt Faire Arbeit über ihre Rechte. Dort sagte man ihnen, sie könnten einen Teil des Lohnes ausgezahlt bekommen, wenn sie unterschrieben, dass sie auf alle weiteren Rechte verzichten. Ein Teil der Kollegen akzeptierte, andere waren nicht bereit, auf einen Teil ihrer Rechte zu verzichten. Sie wandten sich an die Basisgewerkschaft FAU. Gemeinsam mit den Kolleginnen organisieren sie seit mehr als 18 Monaten den Widerstand. Es gab mehrere Demonstrationen und Kundgebungen und es gab mehrere Gerichtsprozesse. Am Anfang nahmen die Eigentümer die Kollegen nicht ernst und erschienen gar nicht erst vor Gericht und wurden dafür verurteilt. Mittlerweile haben sie erkannt, dass es den Kollegen ernst ist mit dem Kampf um ihren Lohn. Es gab mehrere Verurteilungen, doch trotz mehr als 18 Monate Kampf haben die Kollegen das Geld immer noch nicht ausgezahlt bekommen. Dafür hat eines der beteiligten Subunternehmen Metatech mittlerweile Insolvenz angemeldet. Doch das ist bloß eine weitere Methode, die Forderung der Kollegen zu ignorieren. Wir aber werden unsere rumänischen Kollegen nicht im Stich lassen, sondern den Kampf auf allen Ebenen weiterführen. Und die Bosse seien gewarnt. Bezahlt die Arbeiter oder ihr werdet niemals Ruhe haben.
Wer mehr zur Arbeit der FAU Berlin und ihren Kämpfen erfahren möchte, findet Infos unter berlin.fau.org. Alle Links wie immer auch bei uns auf dem Blog aradio.blogsport.de. Bright side of a beer, this life seems so fine. I know it's not real, but I'm sure I'm not lying. Made a deal with my moody head, will never fall apart. But I couldn't find the guts to say yes. The bright side of a beer, someone always smiles. I know it's not real, but I can't say I'm lying. And I shed a tear for some broken friends. Who the fuck am I to judge? But I managed to get drunk once again. Das war Far From Myself von Seeking a Drop. In unserem größten westlichen Nachbarland, Frankreich, geht's ja seit einiger Zeit ziemlich rund. Wir sind neugierig geworden und haben deswegen mal nachgefragt.
Ich bin jetzt hier mit John, ein Mitglied der Föderation Anarchist aus Frankreich, und habe ein paar Fragen an ihn. Die erste Frage hat mit dem Ausnahmezustand in Frankreich zu tun, von dem wir in Deutschland schon viel gehört haben. Kannst du erklären, was das genau ist?
State of emergency means that,
der Ausnahmezustand bedeutet, dass besondere Regeln gelten, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Das betrifft vor allem öffentliche Plätze wie Bahnhöfe, Flughäfen, der öffentliche Personennahverkehr und der Bereich vor Schulen. Und im Jahr 2015 wurde dies wegen den Angriffen im Januar 2015 auch auf Bereiche vor jüdische Geschäfte ausgeweitet. Der Ausnahmezustand bedeutet aber auch erweiterte Befugnisse für die Regierung zum Erlass von Sicherheitsmaßnahmen und Dekreten. In diesem Rahmen haben sie letztes Jahr und auch aktuell immer mehr Befugnisse im Rahmen von Polizeiüberwachung erlassen. Auch mehr Möglichkeiten, Leute festzunehmen und zu wochenlangem Hausarrest zu zwingen. wo Menschen lediglich das Recht haben, das Haus dreimal am Tag zu verlassen, um sich bei der Polizei zu melden, weil man ja überwacht und als gefährlich angesehen wird. Von einem politischen Standpunkt aus gesehen sind das wirklich extreme Maßnahmen, die wir zum letzten Mal während des Algerienkrieges erlebt haben.
Extraordinary situation from a political point of view.
Kannst du uns etwas darüber erzählen, wie es überhaupt zum Ausnahmezustand kam? Ich habe außerdem gehört, dass er verlängert wurde und es eine Diskussion über den verfassungsrechtlichen Rang des Ausnahmezustands gegeben hat.
State of emergency is something that has to be decided by the National Assembly in France. And what they try to do.
Die Verhängung des Ausnahmezustands obliegt in Frankreich dem Parlament. Was jetzt jedoch versucht wird, war in die Verfassung aufzunehmen, dass die Regierung mehr Möglichkeiten hat, zukünftig den Ausnahmezustand selbst zu erklären. Sollte dies tatsächlich in die Verfassung aufgenommen werden, würde ihnen das noch mehr Macht verleihen und weniger für die Menschen, die angeblich die Bevölkerung in dieser sogenannten Demokratie vertreten, in dieser Sozialdemokratie, in der wir vorgeblich leben. Sie haben in die Verfassung auch die Möglichkeit aufgenommen, jemandem, der angeblich ein Terrorist ist, die Nationalität abzuerkennen, wenn dieser zwei Nationalitäten hat. Diese Person wird die französische Staatsangehörigkeit aberkannt, weil sie wirklich schlimme Dinge getan haben soll, was komplett lächerlich ist. Erstens wird dadurch eine sinnlose Ungleichbehandlung vorgenommen zwischen jenen, die eine Nationalität haben und jenen, die mehrere haben. Aus ethischer Sicht führt dies zu tiefgreifenden Problemen. Und zweitens ist es lächerlich, weil das eine völlig sinnlose Maßnahme gegen SelbstmordattentäterInnen ist, die sich beim Angriff in die Luft jagen. Das wird also gar nichts bewirken. Ihre Gesetzesreform ist reine Symbolpolitik. Es ging auch darum, andere und krassere Reformen zu verstecken, die sie vorbereitet haben, wie dieses neue Arbeitsgesetz. Es wurde unter dem Schutzmantel des Ausnahmezustands geschaffen. Letztes Jahr haben sie dieses schärfere Sicherheitsgesetz eingeführt, direkt nach den Terroranschlägen. Jedes Mal nutzen sie ihre Chance. Wir wissen, dass sie so arbeiten und dass sie nie eine solche Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen würden. Und das ist exakt, was gerade unter dem Ausnahmezustand passiert. Und die Tatsache, dass sie es verlängert haben, stimmt mich überhaupt nicht positiv auf das, was sie vielleicht noch vor dem Ende der Legislaturperiode versuchen werden, also vor den nächsten Präsidentschaftswahlen. Ich glaube, dass sie noch stärker im Bereich der Rechten und auch der Rechtsextremen fischen werden. Denn dieses ganze Thema mit den Nationalitäten kommt direkt aus der politischen Agenda der extremen Rechten. Sie spielen also ihr Spielchen, aber gleichzeitig ist es so, dass sie nicht davon ausgehen, wieder gewählt zu werden. Und die Sozialistische Partei führt, wie bereits in den 80ern, die schlimmsten sozialen Reformen ein, die sich selbst die rechten Parteien nicht getraut hätten. Und damit schaden sie sich im Grunde genommen selbst.
They are killing themselves.
Du hast gesagt, dass es unter dem Ausnahmezustand wirklich schwierig ist, Demonstrationen zu organisieren, aber dennoch welche stattgefunden haben. Und du hast von dem neuen Arbeitsgesetz gesprochen, das die Regierung aktuell vorbereitet. Kannst du uns mehr über den Zusammenhang erzählen?
There have been some demos just in November, by the end of November, during this.
Ja, es hat im November, also Ende November, Demos gegeben wegen des Umweltgipfels. COP21 in Paris. Das war aber ziemlich schwierig. Es war praktisch unmöglich, eine richtige Demo zu machen, weshalb es eher Kundgebungen an einem der Hauptplätze gegeben hat. Eine einzige große Falle. Dann sind die Cops reingerockt mit Tränengas, das Übliche halt. Sie wollen einfach nicht, dass die Leute auf die Straßen gehen und andere Meinungen kundtun. Und natürlich ist das eine richtig günstige Gelegenheit für sie. Das heißt nicht, dass es jetzt keine Demos mehr gäbe oder dass diese komplett illegal seien. Aber es gibt ihnen viel mehr Möglichkeiten, diese einzuschränken unter dem Vorwand der Sicherheit. Und ja, die Bevölkerung zu schützen. Dass all dies nur ihrer Sicherheit dienen würde. Und so vergeuden sie auch keine Zeit, gegen verschiedene Initiativen vorzugehen. Es ist ja in Frankreich auch so, dass Demonstrationen anzumelden sind. Man also nicht einfach sagt, lass uns treffen und dann wird es gemacht. Das wäre illegal. Manchmal lässt die Polizei das zu, manchmal kannst du dann laufen und manchmal eben nicht. Und insbesondere mit diesem Ausnahmezustand gehen sie da strenger gegen vor. Was das Arbeitsgesetz angeht, ist das etwas, das sie in ganz enger Zusammenarbeit mit den Unternehmensbossen gemacht haben. Das heißt, dass es ganz reale Gespräche gegeben hat zwischen der Regierung und den Unternehmerverbänden, deren Meinung dann war, dass das Arbeitsgesetz in Frankreich nicht flexibel genug sei, da es die ArbeiterInnen im Konfliktfall zu stark schütze, sodass diese oft gewinnen würden. Gemeint sind damit Konflikte über den unterzeichneten Arbeitsvertrag oder ähnliches. ArbeiterInnen gewinnen keineswegs sehr häufig in ihren Kämpfen, aber darum geht es hier auch nicht. Es wurde deswegen versucht, die Situation im Sinne der Bosse flexibler zu gestalten. Und natürlich werden die Leute belogen, wenn es heißt, ja, wenn das Arbeitsrecht flexibler ist, wird es mehr Beschäftigungsmöglichkeiten geben. Die UnternehmerInnen werden weniger Sorgen haben, Leute einzustellen. Was natürlich voll Eigentlich ist es mehr als eine Lüge. Es ist reine Manipulation. Denn Unternehmen haben natürlich schon in der Vergangenheit den Staat um Hilfe gebeten. Gebt uns Geld für Forschung und Entwicklung und ähnliches. Es war wie ein Kredit auf Grundlage eines Versprechens. Wir schaffen 1 Million Arbeitsplätze. Natürlich passierte nichts dergleichen. Es war die gleiche alte Leier wie jedes Mal. Und dieses Mal, na, ich weiß nicht, ob man Absicht unterstellen sollte, aber das läuft so ab, dass vor dem Hintergrund des Ausnahmezustands und des nationalen Wahns die Leute daran gehindert wurden, genau zu erkennen, was eigentlich passiert.
Okay, vielen Dank dir.
Seit dem Interview ist viel passiert. Die Nuit Debout-Bewegung hat weiter an Kraft gewonnen und die Regierung hat sich bemüßigt gesehen, das Gesetz im April mit Hilfe des Ausnahmeparagraphen 49.3 über den Kopf der Nationalversammlung hinweg in den Senat zu peitschen, der zweiten Kammer des Parlaments in Frankreich. Wird das Gesetz dort angenommen, kann sich die Regierung entscheiden, die Nationalversammlung ein zweites Mal zu übergehen und das Gesetz direkt in Kraft treten zu lassen. Entsprechend bereiten sich gerade die linken Kräfte auf einen möglichen Generalstreik vor. Denn eine der wichtigsten Änderungen des neuen Arbeitsgesetzes sieht vor, dass eine Regelung aufgehoben wird, die vorsieht, dass Tarifverträge nicht unter dem Mindestlohn abgeschlossen werden dürfen und dass lokale Verträge nicht unter dem Tariflohn liegen dürfen. Im Sinne größter Flexibilität soll dies nun nicht mehr gelten. Die Zeichen stehen auf Sturm und das nicht nur auf das Wetter bezogen.
Somos poder.
Gerade hörten wir Pedro Rosas von Crudas Cubensi. In der letzten Zeit, insbesondere jedoch im vergangenen Monat Mai, hat es entlang des chilenischen Territoriums sehr viele Umweltproteste gegeben. Auf Grundlage von Audios von Radio Kuruf aus Temuco über die ökologische Krise auf der chilenischen Insel Chiloé, von Eindrücken zum Thema der territorialen und Umweltkämpfe in der Zeitschrift Mingaku und von einigen Aufnahmen von einer Demo in Concepción gegen den Bau eines Energieprojekts an der Küste dieser Stadt im Zentrum des Landes, haben wir einen kleinen Beitrag zum aktuellen Widerstand vorbereitet.
Esto no da para más.
Hier geht gar nichts mehr.
Letzte Woche hat es hier Unmengen an Demos gegeben.
De manifestaciones acá. Bueno, lo que ha pasado como en Chiloé, en el sur, ha sido como detonador de.
Was in Chiloé im Süden passiert ist, war wie der Auslöser für etwas, das sich seit längerem angestaut hatte, wozu die Konflikte mit den Unternehmen gehören, mit den großen Konzernen und den sozialen und den Umweltkonflikten, die damit einhergehen und die quasi als Brandbeschleuniger bei den Auseinandersetzungen gedient haben, die zumindest in der letzten Zeit im Territorium zu beobachten waren.
El sistema económico en los países periféricos, como el de nuestro país, se sostiene principalmente bajo el modelo.
Das Wirtschaftssystem der Länder in der Peripherie, wie es unser Land ist, basiert zuallererst auf einem extraktivistischen Modell, das sich dadurch auszeichnet, dass große Flächen vorrangig dazu dienen, billige Rohstoffe und Energie zu liefern. Der Bergbau, die Forstwirtschaft, die Fischereiflotten, die Agroindustrie, die Wasserkraftwerke und Wärmekraftwerke stellen die Spitze eines Modells dar, das darauf aus ist, weiter zu wachsen, die Gewinne zu maximieren und noch mehr zu produzieren. Immer unter dem Vorwand, noch mehr Jobs zu generieren und die nationale Fiktion, die sich Chile nennt, weiter voranzubringen. Zu diesen Bereichen lässt sich auch die Bauwirtschaft hinzurechnen. Wegen der Zerstörung großer Flächen, wegen ihrer hohen Produktionskosten und wegen der Umsetzung einer Stadtplanung, die die wenigen in den Städten noch vorhandenen gemeinschaftlichen Bindungen zerstört. Alle Länder weltweit in der Peripherie, ob sie sich nun rechts oder links geben mögen, ob mehr oder weniger fortschrittlich, haben eine Gemeinsamkeit. Sie fördern und reproduzieren das Modell des Extraktivismus und sie zerstören das Land und damit die praktischen und subjektiven Grundlagen für die Schaffung einer anderen Welt.
Tienen un denominador común, se sustentan y reproducen el extractivismo, destruyen los territorios y con ello las bases materiales y subjetivas para construir un mundo distinto.
Wir hörten einige Impressionen einer Demonstration in Concepción. Dieser Protest richtet sich gegen ein Energie-Megaprojekt, das an der Küste geplant ist. Und dieses Projekt steht sinnbildlich für das zuvor in der Zeitschrift Mingaku beschriebene Modell des Extraktivismus. Mit all seinen negativen Effekten, insbesondere auf die Umwelt und die mit der Küstenregion zusammenhängenden Ökosysteme. In Concepción gab es jedoch darüber hinaus, wie an vielen anderen Orten im Land auch, Solidaritätsdemonstrationen für die Menschen auf Chiloé, einer großen Insel im Süden der chilenischen Region, die Ende April, Anfang Mai von einer ökoindustriellen Katastrophe ungeahnten Ausmaßes heimgesucht wurde.
Oh, okay.
Am Anfang steht jedoch die Überdüngung des Wassers durch die großen Lachsfarmen, die schließlich im Februar 2016 zum Tod von geschätzten 15 Millionen Lachsen führte, so die für das Thema zuständige Behörde Cerna Pesca. Der Biologe Federico Orellana erklärte das Geschehen gegenüber Radio Villa Francia folgendermaßen.
Was das Sterben der Lachse verursachte, war die Chatonella, also Mikroalgen, die in die Kiemen der Fische eindringen, sie stören und sie schließlich am Atmen hindern, weshalb sie im Wasser ersticken. Das ist auch insofern schlimm, als dass die Fische gefangen sind und dem Angriff nicht entkommen können. Aber auch, weil die Verbreitung dieser Algen durch dieselben Lachsfarmen geschieht, die die Nährstoffe einsetzen, die ihr Aufkommen erst ermöglichen.
Que tiran los nutrientes para que se desarrollen. Am Ende wollten nicht einmal die TaucherInnen, die sonst die toten Lachse aus ihren Käfigen entfernen, diese Arbeit machen. Die Krise der Lachsindustrie setzte ein, die zur Entlassung tausender Menschen führte und zur Entscheidung, die verrotteten Lachse loszuwerden. Und wie einfacher zu erledigen, als sie einfach ins Meer zu kippen. Und wahrscheinlich nicht in einer Entfernung von 150 Kilometern zur Küste, wie uns die Industrie es weismachen möchte, sondern sehr viel näher.
Was hier passierte, war, dass sie bis Ostern ständig versuchten zu erklären, dass die Kontaminierung auf die Rote Flut zurückgeht. Aber die Leute, die vom Meer leben und an verschiedenen Orten nach Meeresfrüchten suchen, haben bemerkt, dass viele Schiffe einliefen, die die Firmen schickten, um verrottete Lachse zu verkappen. Die waren nicht nur verrottet, sondern auch mit Chemikalien behandelt. Und die Leute merkten den Missbrauch, den Machtmissbrauch, in dem unsere Behörden mit verstrickt sind. Denn es gibt ja eine Behörde, die von Anfang an hätte handeln, hätte verhindern müssen, dass sie hier nach Chiloé kommen, um ihre verrotteten Überreste zu verkappen. Das haben sie hier in Landschaften gemacht, die zuvor ein paradiesisches Naturreservoir gewesen waren, was jetzt zerstört ist. Das ist Mord. Niemand hat was gesagt, niemand sagt was, aber jetzt sind die kleinen Fischer die ganz normalen Leute, die weder mitbestimmen noch sich äußern dürfen, die sind jetzt aufgestanden und breiten den Widerstand aus.
Die rote Flut oder auch Algenblüte genannt, ist ein Phänomen sich unkontrolliert ausbreitender giftiger Algen, das normalerweise mit El Niño immer wieder auftaucht. Von Seiten der Politik wurde die Verantwortung dieses Mal erneut auf El Niño geschoben, ohne mit einem Wort auf die sage und schreibe 5000 Tonnen toten Fisch einzugehen, die behördlich genehmigt in die Küstengewässer um Chiloé herum verkappt wurden und dadurch zu dieser einmaligen Ausbreitung der roten Flut beigetragen haben. Die Gifte lagerten sich in Organismen, Mollusken und so weiter ab, Menschen erkrankten, tote Meerestiere wurden an die Küsten gespült. Die Insel, die hauptsächlich vom Meer lebt, kam zu einem Stillstand. Die Regierung setzte Spezialtruppen ein, die sicherstellen sollten, dass die Menschen die mickrige Entschädigung von umgerechnet etwa 150 Euro annahmen. In der Bevölkerung kam es zu unterschiedlichen Reaktionen, unter anderem zu den zuvor beschriebenen Szenen des Widerstandes, aber auch zu solidarischen Momenten des gemeinsamen Kochens und von Essensspenden, insbesondere aus den Ortschaften an der Festlandküste. Mittlerweile ist das Thema Chiloé wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. In der anarchistischen Szene in Chile wird jedoch viel über die Themen des Umweltschutzes und der Verteidigung der Territorien gesprochen. Ein wichtiges Vehikel dafür ist die Zeitschrift Mingaco, die dezentral erstellt wird und von der mittlerweile 2 Ausgaben erschienen sind. Perspektivisch wird darin die Notwendigkeit betont, einen ökoterritorialen Kampf zu führen.
A partir de la crítica a las lecturas que tratan los conflictos como casos particulares y desconectados entre sí,
aufbauend auf einer Kritik an Analysen, die Konflikte als einzelne, nicht miteinander in Beziehung stehende Themen behandeln, schlagen wir vor, die ökoterritorialen Konflikte als transversales Thema zu begreifen, das in Beziehung steht zu den globalen Dynamiken der kapitalistischen Akkumulation. Wir nutzen diesen Begriff der ökoterritorialen Konflikte, um damit eine bestimmte Form politischer Konflikte zu beschreiben. Diese Konflikte entstehen im Kontext des Neoliberalismus und seines sozialen und ökologischen Kahlschlags, sowie im Kontext neuer sozialer Bewegungen, die auf das Territorium und die Umwelt ausgerichtet sind. Wir gehen davon aus, dass die neoliberale Privatisierung und Inwertsetzung der Natur zu einem neuen Zyklus des Extraktivismus führen, der im Kontext einer systemischen Krise und einem Trend zur Stärkung der Finanzwirtschaft durchgeführt wird.
Metals in the soil, water in the poison. This coffin I carry. History's the burying of facts. This for those who don't want to get buried. My hipster nihilism is different. I like subversive art and better futures. To share sugar with my neighbors. To run a gauntlet that has no exit. You can't climb a mountain by standing. All the best plans evaporate in battle. More ideas than hands. And still, never no employees. How different are the people who shoot fake ducks from the people who eat fake ducks? We're all trying to get back to something. This hole in my heart dictates the direction I'm running. Where therapy begins and society breaks down totally. Or is it just me breaking down totally? There are no voices in my head, only ghosts of too many dead Frenchmen. I talk the talk, but I never learned the language. Walk the fine line between free speech and incitement. You can kiss my First Amendment. My rights don't stem from a piece of paper. I exist, and that's it. To answer the questions that no one is asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips. To answer the questions that no one is asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips. Total war, no closure. Keep your comrades close and your friends closer. I wish I believed in God, I'd be stronger. Death would be easier. Everything comes in waves. Everyone leaves in cups. Everybody wanna be a boss. Nobody wanna clean it up. We're building a condo's an act of violence. What is the proper response to the lies told by numbers? When I sleep, I hear sirens. When I grow up, I'm born to be. Choke cherry with the root who has the power to destroy roads. Everything must go. It's a new millennium. Everything must glow. To answer the questions everyone's asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips. To answer the questions everyone's asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips. The sky is a glass ceiling. Shout out to global warming. No need to be thanked. Every struggle is linked. Looking from a path, all I see is overgrown weeds and cliffs. There is no road. Only a million mile drop below. When the angry brigades have all been pacified and each death has been quantified, they'll cook the books and swallow the figures. I'll catch you in the next life. Man, they thought you were fuel. And when they smelled blood, they thought they were calling the cops, but they threw you to the wolves. To answer the questions everyone's asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips. To answer the questions everyone's asking, our words are on everyone's lips. We may not speak the same language, but our words are on everyone's lips.
Und das war Soul mit DJ Payne und dem Track Our Words.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer. quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen.
Jetzt folgen die besten Schlagzeilen aus dem Mai 2016 in unserem Newsflash.
Baden-Württemberg. Die Kiwi setzt sich durch. Nach einigen Hin und Her ist es nun geschafft. Die Kiwi wird ab Mai großflächig auf baden-württembergischen Wiesen und Feldern angebaut. Die Landesregierung bleibt damit ihrem Slogan »Wir können alles außer Hochdeutsch« treu. Da die Ansiedlung der bisher nicht heimischen Frucht geglückt ist, wird nun von den Grünen kurzerhand das nun überflüssige Ministerium für Integration abgeschafft. Denn wie bereits in der vorigen grün-roten Phase des Avocado- und Orangenanbaus gilt, wichtig ist, dass sich die Frucht verkauft. Die Menschen aus den Herkunftsländern dieser Früchte sollen sie aber gefälligst zu Hause konsumieren. AfD – das unmögliche Innenleben der sogenannten Alternative. Eigentlich hatte das Gespräch der Alternative für Deutschland mit dem Zentralrat der Muslime länger dauern sollen. Die AfD beendete es vorzeitig, offiziellen Verlautbarungen zufolge war ein NSDAP-Vergleich der Grund dafür. Doch kommen Quellen, die uns Informationen aus diesem vertraulichen Gespräch, wenn man es denn so nennen will, zugespielt haben, zu einer völlig anderen Erklärung. So habe die AfD ja bereits in ihrem Grundsatzprogramm festgelegt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Eine Stunde. So lange dauerte der Bewusstwerdungsprozess, den die Vertreterinnen der AfD brauchten, um zu kapieren, dass sie kurz davor waren, sich mit einer per Definition weggedachten Gruppe in Deutschland zu unterhalten. Tupperware plant Studios in Deutschland. Noch mehr Partys. Tupperware, einer der größten Direktvertreiber in Deutschland, überlegt, sein Vermarktungskonzept zu erweitern. Neben den bewährten Tupper-Partys sollen nun die Hochleistungs-Plastikboxen auch in repräsentativen Verkaufsräumen angeboten werden. Das neue Konzept sieht auch eine Erweiterung des Produktsortiments vor. Dem Sprecher des Unternehmens zufolge sollen nun erstmals auch Großraum-Tupperware vertrieben werden. So können die altbewährten Tupper-Partys selbst gefühlsecht in den modischen Boxen veranstaltet werden. Das Unternehmen versucht so auch, in einem neuen Marktsegment Fuß zu fassen. In Zeiten von Wohnungsknappheit stellen die wasserdichten Boxen eine praktische und flexible, sich schnell amortisierende Alternative zu kostspieligen Eigentumswohnungen dar. Linken Parteitag. Antifaschisten attackieren Wagenknecht mit Schokotorte. Auf dem Parteitag der Linken, der Ende Mai in Magdeburg stattgefunden hat, kam es zu großer Aufruhr, nachdem die Fraktionschefin Sarah Wagenknecht mit einer Schokoladentorte gefüttert wurde. Die Gruppe Torten für Menschenfeinde hatte allerdings nur eine Torte für die auf dem Parteitag versammelten Genossinnen und Genossen mitgebracht. Dementsprechend harsch fiel die Reaktion des Co-Fraktionschefs Dietmar Bartsch aus, der die Aktion als asozial, dumm und hinterhältig bezeichnete. Laut Angaben aus vertrauten Kreisen der Parteispitze hätte sich dieser lieber ein Stück Torte für alle Anwesenden gewünscht. Denn nun muss sich die Linke mit den Vorwürfen der Elitenförderung auseinandersetzen.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Auch diesen Monat waren wir der Anarchie auf den Fersen und haben für euch dokumentiert, auf welche mannigfaltige Art und Weise sie ihren Vormarsch organisiert.
Schon zu Anfang des Monats, am 9. Mai, berichtete Daniel Balmer von der BZ Basel von der Drohnenanarchie.
So kann es nicht weitergehen. Die Bevölkerung müsse vor solchen Gefahren besser geschützt werden.
So der Tonus der Basel-Bieter SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer. Aber was genau ist denn das Problem mit Drohnen? Etwa, dass sie gegen die Anarchie eingesetzt werden? Wohl nicht.
Per Motion fordert sie den Bundesrat auf, das Bedrohungspotenzial zu untersuchen und entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Immerhin bewegen sich nach Schätzungen des Bundesamts für Zivilluftfahrt Basel mittlerweile mindestens 20.000 unbemannte Luftfahrzeuge am Himmel über der Schweiz. Tendenz steigend.
Heißt es weiter im Artikel. Mit Verweis auf Aviatik-Experten fügt die SP-Nationalrätin noch hinzu:
Bei den Drohnen herrscht Anarchie. Der Luftraum müsse besser vor dem Einsatz solcher Flugobjekte gesichert werden.
Ja, wenn sich das nur auch auf zum Beispiel die Einsätze im Jemen beziehen würde.
Ein anderer interessanter Fall spielte sich in der BRD ab. Genau genommen im deutschsprachigen Fernsehen. Denn dort ist, wie der ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma in einem Interview mit Focus Online angab, einfach alles gefaked.
Da herrscht praktisch völlige Anarchie, weil sich niemand mehr darum schert.
Antwortet Thoma auf die Frage, inwieweit Scripted Reality-Sendungen von den Sendeanstalten gekennzeichnet werden müssen. Naja, da hat er wohl auch was falsch verstanden. Gäbe es im deutschen Fernsehen tatsächlich völlige Anarchie, dann würden sich wohl alle drum scheren und scharen.
Von anderen, aber uns in Berlin durchaus vertrauten Zuständen, erfahren wir in einem Artikel der Bad Wiebeler Neuen Presse. Denn unweit von Bad Wiebel, im beschaulichen Dortelweil,
herrscht Anarchie,
meint zumindest die zitierte Ursula S. und bezieht sich damit auf den Fußweg am Nidderufer. Dieser sei zwar schon seit Jahren für Radfahrer gesperrt.
Doch die Verkehrsschilder sowie zusätzliche Drängelgitter werden von vielen Radlern ignoriert oder sogar in die Nidder geworfen. Aber nicht nur in Dortelweil häufen sich die Konflikte. Rüpelnde Radler auf verbotenen Wegen sind am Nidderufer in Dortelweil keine Seltenheit. Täglich sind es Scharen von Radfahrern, die sich über die Straßenverkehrsordnung hinwegsetzen und den Gehweg als Rennstrecke beanspruchen.
Gitter und Grenzen abschaffen sowie unabhängig von bürgerlichen Gesetzen nach vorne gehen. Das geht zumindest schon mal ein bisschen mehr in Richtung Anarchie.
Derweil wird in der Augsburger Allgemeinen Zeitung von der Cannabis-Anarchie berichtet, die in den USA zumindest in Teilen ausgebrochen sein soll. Und?
Nirgends treibt das Thema bislang aber so absurde Blüten wie in der Hauptstadt. Der konservativ dominierte Kongress rebellierte gegen die Bürgerentscheidung von 2014 und nutzte seine Finanzhoheit, um sie zu sabotieren. Der Stadtverwaltung wurde schlicht untersagt, für die Legalisierung irgendwelche Mittel aufzuwenden. Da man im Rathaus von Washington auch seinen Stolz hat, herrscht nun in Teilen eine Cannabis-Anarchie. Anbau, Besitz und Konsum kleiner Mengen sind auf Privatgeländen erlaubt. Der Verkauf allerdings nicht.
Besitz in kleinen Mengen mehr oder weniger okay, Verkauf grundsätzlich nicht. Na komm, das sind doch Berliner Zustände und keine Anarchie.
Ein weiteres Missverständnis liefert der Tagesspiegel, in dem es Mitte des letzten Monats hieß:
Seit dem von der NATO herbeigeführten Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in dem nordafrikanischen Land Chaos und Anarchie.
Na gut. Das ist dieser alte Hut. Was haben wir denn noch?
Manche sagen jedoch ernsthaft, dass wir in unserem Land eine Normalität der Institutionen erleben. Ich sage allen, in diesem Land herrscht die Anarchie der Institutionen.
So Jorge Viana von der brasilianischen Partei PT im Deutschlandfunk.
Moment, an der Institutionenanarchie in Brasilien muss ja was dran sein. Schließlich hatten wir in unserem letzten Podcast im Newsflash davon berichtet, dass dort nach und nach die ganze politische Klasse rausgeworfen wurde. Jetzt kommen wir zu einem etwas anderen Thema. Es geht ums Leute kennenlernen, daten und wie all das besser gestaltet werden kann. Da haben ein paar Menschen aus Bochum die Initiative ergriffen und ein alternatives Dating veranstaltet. Wir haben mit ihnen über das Ergebnis ihres Experiments gesprochen.
Hi erstmal und danke, dass du dir Zeit nimmst, um dem anarchistischen Radio Berlin ein Interview zu geben. Ihr habt am 12. Dezember 2015 unter dem Titel Alternatives Dating, ein Stich ins Herz der Normen, eine Dating-Aktion organisiert. Genau darüber möchten wir nun reden. Vielleicht könnt ihr zu Anfang erstmal kurz beschreiben, was eure Motivation war zu diesem alternativen Dating.
Die Motivation dazu war einmal, dass es in der linksradikalen bzw. anarchistischen Szene halt sehr viele Leute gibt, die auch einsam sind. Und wir uns gedacht haben, dass es natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit geben sollte, jetzt Leute kennenzulernen, weil die Problematik relativ groß ist. Also ich kenne persönlich relativ viele Leute, die das auch betrifft. Dann ist es halt einmal diese anderen Kontexte, wo man Leute kennenlernt, also Partys, eigentlich Veranstaltungen, aber hauptsächlich halt auch Partys, halt auch von bestimmten Sachen, die nicht so cool geprägt sind und sich da viele Sachen gesellschaftlich reproduzieren, die sehr uncool sind, also zum Beispiel, dass dieses Dating unter Drogen stattfindet, halt so heteronormative Dating-Normen und außerhalb der Szene gibt es halt die Sachen in anderer Form wieder und deshalb dachten wir uns, was Eigenes zu organisieren.
Wie genau lief das Dating ab?
Das Dating fing damit an, dass wir das gemeinsam so ein bisschen erläutert haben, die Leute, die daran teilgenommen haben. Die Leute konnten sich Kuchen nehmen, also es gab Kuchen, Kaffee, veganen Kakao. Dann haben sich die Leute aufgeteilt an verschiedene Tische, immer eine Person bzw. eine Gruppe von Personen, man konnte ja auch zwei Leuten, eine Person daten oder noch mehr, halt sich gegenüber, haben sich dann 7 Minuten unterhalten Und dann ist es halt wieder gewechselt. Zwischendurch gab es auch einige Pausen.
Du hattest es in deinem Anfangspart schon erwähnt, aber inwiefern war das Dating alternativ? Also inwiefern war es gegen die Normen gerichtet und konntet ihr das Versprechen einlösen?
Also gegen die Normen gerichtet auf jeden Fall. Einmal dadurch, dass es halt nicht vorgegeben war, wie ich gerade schon erwähnt hatte, dass wie viele Personen eine andere Person daten. Dass es halt auch offen war für mehrere Personen, die eine Person daten wollten. Es war auch explizit so, dass es nicht nur für monogame Menschen, aber auch nicht für monogame Menschen sein sollte, sondern halt offen für alle Menschen und uns halt kommunizieren sollte. Da haben wir auch extra darauf hingewiesen, dass es sehr stark um Kommunikation geht, weil wir halt Normen an sich nicht reproduzieren wollten und die Menschen halt sagen sollten, auch was sie wollen. Ein anderer Punkt, dass es halt auch nicht heteronormativ war, sondern dass halt vom Geschlecht unabhängig gedatet wurde. Andere Dating-Normen, wie zum Beispiel halt dieses unter Zeitdruck irgendwelche Leute kennenzulernen, wie das beim Speed-Dating ist, konnten wir halt leider nicht durchbrechen. Es ist halt immer auch begrenzt, auf wie das Format halt irgendwas gesellschaftlich verändern kann und die Norm, sich gegen die Norm stellen kann. Ich glaube, kein Format kann das hundertprozentig. Da bin ich auch der Überzeugung, dass man da unterschiedliche Sachen einfach ausprobieren muss.
Womit habt ihr denn sonst auch weitere negative Erfahrungen gemacht oder auch weitere positive Erfahrungen allgemein gesprochen?
Allgemein, also wir hatten nachher eine Feedbackrunde mit allen Leuten, die noch anwesend waren, was ein Großteil der Menschen auch war, die sich am Dating beteiligt haben. Gab erstmal ein sehr gutes Feedback. Ein bisschen kontrovers war die Sache, dass wir darum gebeten haben, halt keine Drogen zu konsumieren, im Sinne von Alkohol und anderen Drogen, die das Verhalten verändern, also stark das Verhalten verändern. Kaffee jetzt nicht eingeschlossen, Koffein. Und dazu gab es sehr kontroverse Meinungen von, dass die Personen nur deshalb gekommen sind, bis hin, dass das halt eine Einschränkung der Freiheit der Leute war. Und da haben wir so über einen Kompromiss gesprochen, müssen wir jetzt sehen, wie wir das nächstes Mal umsetzen, dass man das halt beim Dating weiterhin so belässt. Das heißt, dass die Leute gebeten werden, keine Drogen zu konsumieren und also auch nichts verkauft wird, aber später vielleicht eine Veranstaltung ist, wo dann auch man auch ein Bier trinken kann oder sowas. Also oft ist halt an dem Ort, zu was gemacht haben, SZ zum Beispiel oder woanders gibt es ja so offene Tresen. Da die Veranstaltung vom Dating wohl immer Nachmittag sein wird am Wochenende, passt das ganz gut. Negative Erfahrung noch halt, dass es relativ wenig weiblich sozialisierte Personen da waren, was jetzt nicht das Problem war und wir wollen halt auch nicht diese heteronormativen Dating-Normen reproduzieren, aber schon irgendwie eine Frage stellt, warum das so wenig Leute erreicht hat und darüber wollten wir halt reflektieren und auch gucken, halt in feministischen Strukturen mehr zusammenzuarbeiten und das vielleicht auch da zu bewerben und zu gucken, woran das lag. Ja, ich denke, das waren so die wichtigsten Punkte.
Das Private ist politisch. Diese Losung ist selten so praktisch umgesetzt worden. Wir haben die Hypothese, dass dieses Konzept, das Private politisch zu verstehen, zwar theoretisch in den anarchistischen Kreisen angekommen ist, in der Praxis, außerhalb von langsam entstehenden Awareness-Strukturen jedoch noch zu wünschen übrig lässt. Wie sind eure Gedanken dazu?
Das ist auf jeden Fall der Fall. Das hat sich halt auch gezeigt, weil das Dating halt sehr, sehr viel Interesse verursacht hat. Also da scheint auf jeden Fall Interesse da zu sein. Wir hatten in den ersten 3-4 Tagen 500 Zugriffe auf unsere Seite. Dabei war halt der Haupttext zum Dating war tatsächlich auch auf Indymedia gestellt. Also die Leute, um den Veranstaltungstext selber zu lesen, hätten die Leute nicht auf unsere Seite gemusst. Und allein da gab es halt 500 Zugriffe. Das zeigt halt schon, dass da ein starkes Interesse ist. Ich denke, dass das auf jeden Fall der Fall ist und es muss halt auch konkrete praktische Alternativen im positiven Bereich geben. Also eine Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt, negativen Erfahrungen, patriarchalen Strukturen und sowas ist sehr, sehr wichtig und es findet statt und es findet aber trotzdem viel zu wenig statt. Aber wir müssen auch an positiven Alternativen arbeiten und Menschen halt helfen, rauszufinden, einmal was sie wollen und andere Menschen kennenzulernen und rauszufinden, wie wir überhaupt eine Gesellschaft anders gestalten können in den Bereichen, die wir eigentlich privat nennen.
Lasst uns über eure weiteren Pläne sprechen. Einen nächsten Termin soll es laut eurem Blog ja geben. Ist das schon Näheres und welche Veränderungen am Konzept strebt ihr an?
Ja, der Termin wird demnächst irgendwann sein. Wir wissen das noch nicht genau, weil es in der Orga gerade Schwierigkeiten gibt, sich auf einen Termin zu einigen, da wir alle so ein bisschen viel zu tun haben. Der wird demnächst irgendwann sein. Was verändert wird auf jeden Fall nochmal, dass wir überlegen, wie wir dieses Konzept mit den 7 Minuten so ein bisschen aufbrechen. Das hängt auch von der Anzahl der Leute immer an, wie wir das ein bisschen anpassen können, dass wir halt noch ein paar Sachen in unseren Konzepten und Begriffen ändern, die wir halt im Text hatten, weil es da einige Missverständlichkeiten gab, um das halt expliziter auszudrücken, dass Menschen das nicht missverstehen, was wir wollen. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal so in der Form wieder stattfinden und das wird sich aber immer als Prozess ergeben, also das finden wir auch wichtig, dass da immer reflektiert wird und geguckt wird, was zu verändern ist, gemeinsam mit den Leuten, die auch da waren, weil wir viele Sachen vielleicht auch nicht sehen, die andere dann sehen.
Ihr wollt ja auch gleich einen Schritt weitergehen und unabhängig vom Dating auch eine queere anarchistische Sexparty organisieren. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also das war halt eine Idee von ein, zwei Leuten. Bisher, das Konzept ist halt noch nicht genau ausgearbeitet, aber halt auch in diesem Bereich von Sexualität mehr als jetzt Beziehung, weil das Dating halt auch einfach ein Ort von Kennenlernen sein soll, unabhängig jetzt, ob das jetzt um Sexualität, um Sex geht oder was auch immer. Gibt es halt auch viele verschiedene Bereiche, wo es halt nicht alternative Strukturen gibt. Und da war halt die Überlegung, sowas vielleicht zu organisieren, während der Libertären Messe, die jetzt ausfällt. Im kleinen Rahmen wird es jetzt so eine Gesprächsrunde wohl bald im Black Pigeon geben, wo sich Menschen halt über positive sexuelle Erfahrungen, Vorlieben, Wünsche und sowas austauschen können. Und mit so einer Sexparty, das hängt ja halt auch daran ab, wie viele Leute es organisieren wollen und was genau deren Ideen sind. Es sollte auf jeden Fall Normen durchbrechen, irgendwie konsensual sein. Ja, aber die genaue Ausgestaltung hängt halt sehr an den Leuten.
Welche Möglichkeiten gibt es für Menschen, deren Interesse jetzt geweckt wurde, mehr zu erfahren oder euch zu kontaktieren?
Einmal könnt ihr auf unsere Seite gehen. Das ist alternativesdating.blogspot.eu. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse ist alternatives-dating@riser.net. Da könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr mitmachen wollt oder wenn wir euch auf dem Laufenden halten sollen wegen dem nächsten Termin. Ansonsten werden auch die nächsten Veranstaltungen wieder auf Indie Media veröffentlicht und auf unserem Blog.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit zum Interview.
Die Links aus diesem Beitrag haben wir für euch selbstverständlich ebenfalls auf unserem Blog hinterlegt. aradio.blogsport.de. So, kurz vor dem Ende haben wir noch einen Linktipp für euch. Dieses Mal haben wir eine handliche Seite aufgetan, die euch vielleicht helfen und inspirieren kann, auch mal massenmedial zu kommunizieren.
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir große Fans von DIY-Medien und Infoaktivismus. Wir benutzen dazu Schallwellen. Die Leute von witness.org sind da eher Verfechterinnen visuellerer Variationen, sprich Video und Film. In ihrer Bibliothek library.witness.org findet ihr zahlreiche Dokumente und Videos, die euch helfen, selbst Videoaktivismus zu betreiben. Dabei geht es quer durchs komplette Gemüsebeet der Fähigkeiten, vom sicheren Film auf Demos über Interviewtechniken oder das Unkenntlichmachen von Personen bis hin zur Postproduktion und der sicheren Veröffentlichung und Archivierung. Wir sind auf jeden Fall begeistert, denn vieles davon können wir selber gut benutzen. Die Anleitungen sind leider nicht auf Deutsch verfügbar, dafür aber in Englisch und vielen anderen Sprachen, wie zum Beispiel Khmer, Xhosa, Swahili und Zulu.
Das war's für den Rückblick auf den Mai. Wir hoffen, wir konnten euch eine unterhaltsame und informative Stunde bereiten. Für Kritik, Anmerkungen oder sonstiges haben wir eine E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben könnt. aradio-berlin@riseup.net. Ihr könnt uns auch ruhig mal antwittern, da findet ihr uns unter @aradio_berlin. Sonst haltet die Augen auf und schaut auf unserem Blog für weitere Veröffentlichungen. aradio.blogsport.de. Falls ihr für eure Sommerplanung noch Inspiration gebrauchen könnt, empfehlen wir euch die Sonderseite der FDA zu anarchistischen Sommercamps, Treffen und Messen. Der Link lautet fda-ifa.org/anarchistische-camps-2016. Den Link gibt's natürlich auch bei uns. Und sonst hören wir uns spätestens im nächsten Monat wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. We'll be right back.
va a pasar de todo, hay que darte todo.